SWR 1. Der Sonntagmorgen mit Magdalena Knöller.
Das ist echt filmreif, was Mahir aus Syrien vorhat. Mit dem Schlauchboot kam er als Flüchtlingsjunge nach Griechenland und jetzt, da träumt er vom Fliegen. Er steht kurz vor seinem Schulabschluss und möchte Flugbegleiter werden. Auf dem Weg dahin bekommt er Unterstützung von einer Hilfsorganisation in Athen. Darüber ist er sehr, sehr glücklich, hat er unserem Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann erzählt.
I'm very, very lucky.
Ich bin sehr glücklich, sagt Mahir und strahlt übers ganze Gesicht. Mahir ist 18 Jahre jung und was ihn so froh macht, ist sein Plan für seine eigene Zukunft. Er will Flugbegleiter werden. Vor 2,5 Jahren noch sah das Leben von Mahir überhaupt nicht rosig aus. Im Gegenteil, er lebte auf der Straße, ohne Obdach, ohne Zukunft, ohne Eltern, auf der Flucht vor dem Krieg in seiner Heimat Syrien. Als 13-Jähriger flüchtete Mahir zusammen mit seinem jüngeren Bruder über die Grenze von Syrien in die Türkei. Die Eltern blieben zurück.
Während ich in der Türkei war, habe ich immer nur ans Überleben gedacht. Ich habe nie über meine Träume nachgedacht.
Für einen Hungerlohn schuftete Mahir auf Baustellen. Fast 3 Jahre lang ging das so. Keine Schule, nur arbeiten, um zu überleben. In der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa stieg Mahir dann zusammen mit seinem Bruder in eines jener überfüllten Schlauchboote, in denen Schlepper Flüchtlinge vom türkischen Festland auf griechische Inseln bringen. Viele minderjährige Flüchtlinge landen auch in Griechenland auf der Straße. Aber Mahir und sein Bruder hatten Glück. Sie fanden ein neues Zuhause in Athen beim Home Project, einer Hilfsorganisation, die gestrandete Flüchtlingskinder aufnimmt. Jeweils gut ein Dutzend Kinder leben gemeinsam in einem Haus, zusammen mit Betreuern, wie eine große Familie. Die Chefin des Home Projects Athen, Sofia Kouvelaki.
We could make a film out of each story of every child.
Wir könnten über jedes Kind einen Film drehen. So viel hat jedes einzelne Kind durchgemacht. Deshalb haben wir in jedem Wohnheim Psychologen und Psychiater. Und natürlich gehen alle Kinder zur Schule, manche auf staatliche Schulen, aber wir haben auch Partnerschaften mit Privatschulen.
Zum Beispiel mit der amerikanischen Schule in Athen. Dort fing das neue Leben für Mahir und seinen Bruder an.
I never spoke English before.
Ich konnte vorher kein Wort Englisch, sagt Mahir. Und jetzt, nach 2,5 Jahren, beherrscht er Englisch fast wie seine Muttersprache. Er will weiterlernen für sein großes Ziel, Flugbegleiter.
Sie haben mir gesagt, ich brauche Abitur, um Flugbegleiter zu werden. Ich muss mein Griechisch verbessern, damit ich es fließend sprechen kann und auch in Griechisch die Prüfung machen kann.
Mahir weiß, was er will. Ich werde meinen Träumen folgen, sagt er.
To follow my dreams.
Jetzt reicht's. Genug ist genug, sagen Mitglieder eines Netzwerks der katholischen und evangelischen Kirche. Das hat den Namen Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten. Und als Ziel eine Ethik des Genugs. Egal, ob es ums Artensterben, den Klimawandel oder die Ressourcenknappheit geht. Jantje Hannover hat mit Konstanze Latusek gesprochen. Sie koordiniert das Netzwerk seit 1,5 Jahren.
Unsere Geburtsstunde war das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zur großen Transformation.
Dieses Gutachten zur Notwendigkeit einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft wurde im Jahr 2011 erstellt.
Das ist im Prinzip so unsere Basis oder Grundlage, zu schauen, wie wir auf unserer Ebene die große Transformation, also das Umdenken als ökumenischer Prozess begleiten und stützen können.
Umdenken, dass auch weniger genug sein kann. Das ökumenische Netzwerk Umkehr zum Leben, den Wandel gestalten, versteht sich als Think Tank oder spirituelle Suchbewegung. Es wird von vielen evangelischen Landeskirchen sowie einigen Bistümern im Süden Deutschlands getragen und finanziert, außerdem von Brot für die Welt, dem katholischen Hilfswerk Miserior und weiteren christlichen Initiativen. Das Netzwerk will einen Bewusstseinswandel anschieben innerhalb der kirchlichen Organisationen, aber auch bei den über 40 Millionen Christen in Deutschland, die Kirchenmitglieder sind, sagt Konstanze Latusek.
Als erstes finde ich immer, Umkehr beginnt erstmal im Kopf. Und ich mag diesen Begriff gutes Leben für alle, weil das genau dieses Bild einer verwandelten Welt schon aufzeigt.
Also ein kultureller Wandel schließt auch ein neues Ideal ein.
Ergänzt Latuseks Kollegin aus dem Netzwerk, Sarah Köhler.
Weg vom Wachstumsideal, vom materiellen Besitz. Haus, Pool, Pferd, daran messe ich meinen Wert. Nein, wir brauchen neue Wertesysteme, neue Werteorientierung. Und das ist eine persönliche Einstellungssache. Da kann Spiritualität unterstützen und helfen. Und da setzen wir auch an.
Zielgruppe sind die rund 25.000 evangelischen und katholischen Gemeinden in Deutschland und die Landeskirchen und Bistümer selbst. Darüber hinaus kirchliche Institutionen wie Caritas und Diakonie, die mit Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen viele Millionen Menschen erreichen. Die Kirchen als zweitgrößter Arbeitgeber Deutschlands können mit ihrer Einkaufsmacht tatsächlich Klima und Umwelt schützen. Zum Beispiel, wenn in Krankenhäusern und Kitas weniger Fleisch auf den Tisch kommt. Für die Umsetzung solcher Ideen sollen jetzt 18 Männer und Frauen sorgen, die seit dieser Woche an einer Multiplikatorenausbildung des Netzwerks teilnehmen.
Es gibt unglaublich viel Wissen über die ganzen Zusammenhänge. Es ist alles bekannt, daran fehlt es nicht. Unserer Meinung nach fehlt es noch ein bisschen dabei, das Wissen zum Handlungswissen zu machen, das auch an die Menschen zu bringen, die etwas tun wollen.
Diese Aufgabe sollen dann die Multiplikatorinnen übernehmen. Parallel dazu sucht das Netzwerk nach neuen sogenannten Schlüsselnarrativen. Das sind Erzählungen mit biblischem Hintergrund, die mit Werten und Haltungen zu einer Umkehr zum Genug motivieren sollen. Gemeint ist ein Leben, bei dem Besitz und Konsum nicht mehr an erster Stelle stehen.
2021 soll ein Festjahr werden, habe ich ja gerade großzügig angekündigt. Denn bundesweit wird dieses Jahr der langen jüdischen Geschichte in Deutschland gedacht. 1700 Jahre. Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer eine Chance.
Ich begreife das Festjahr als Chance. Als Chance, jüdisches Leben stärker ins Bewusstsein der nicht-jüdischen Mitmenschen zu rücken. Denn Wissen, Erinnern und Begegnung können Vorurteile bekämpfen und Verständigung möglich machen.
Allein in Rheinland-Pfalz soll es rund 70 Veranstaltungen zur jüdischen Geschichte geben. Judentum und Rheinland-Pfalz verbindet nämlich etwas ganz Besonderes, wie SWR1-Reporterin Martina Konrad erklärt.
Rheinland-Pfalz hat einen ganz speziellen Bezug zum Judentum. Vor einem Jahr hat die Landesregierung in Paris bei der UNESCO den Antrag gestellt, die sogenannten Schulstädte Speyer, Worms und Mainz als UNESCO-Welterbe anzuerkennen. Die wissenschaftlichen Vorarbeiten für den Antrag kommen jetzt dem Festjahr 2021 zugute. Schum-Kulturtage in Speyer, Worms und Mainz sollen in den Mittelpunkt rücken, wie wichtig diese Keimzellen im Mittelalter für Kultur und Wirtschaft der ganzen Region waren. Das aschkenasische Judentum hat hier seinen Anfang genommen. In Rheinland-Pfalz entstanden neue Synagogentypen und eine eigene Bestattungskultur. Es wird darüber hinaus Stadtspaziergänge auf jüdischen Spuren, zum Beispiel in Bingen, geben, Vorträge zur Bestattungskultur in Koblenz, aber auch Konzerte mit jüdischen Rappern und Ausstellungen jüdischer Künstler, Lesungen und sogar Kochkurse. Das bunte Programm soll bewusst nicht nur in die Geschichte zurückblicken, sondern auch jüdisches Leben hier und jetzt vorstellen. Beteiligt sind erstmals jüdische und nichtjüdische Gemeinden und Partner, zum Beispiel der deutsch-israelische Freundeskreis in Ingelheim, aber auch die Villa Musica und der Kultursommer Rheinland-Pfalz. Das Land unterstützt das Projekt mit rund 20.000 Euro und einer neuen Wanderausstellung zum jüdischen Leben in Rheinland-Pfalz ab dem Sommer.
Wer nicht bis Sommer warten will, sondern schon heute mehr über die Schumstätte wissen will, der kann am Abend SWR-Fernsehen Rheinland-Pfalz einschalten. Dort kommt um 7:15 ein Halbstundenfilm über die jüdische Geschichte am Rhein. Gibt's danach auch in der ARD-Mediathek. Bekannt im Land, 2000 Jahre jüdisches Erbe am Rhein. Wie kommt's eigentlich, dass dieses Jahr in ganz Deutschland 1700 Jahre jüdische Geschichte gefeiert wird? Warum konkret 1700 Jahre? Eine kleine Runde Geschichtsunterricht am frühen Morgen. Kaiser Konstantin soll in Trier im Jahr 321 ein Edikt erlassen haben, also ein Gesetz. Und darin legte er fest, dass auch Juden städtische Ämter ausüben dürfen und sollen. Und dieses Gesetz gilt als das älteste bekannte Schriftstück, das belegt, dass Jüdinnen und Juden schon vor 1700 Jahren auf dem heutigen Gebiet von Deutschland gelebt haben. Geschichtsunterricht zu Ende. Dieser langen Geschichte wird auch in Baden-Württemberg gedacht. Eberhard Reuß hat die wichtigsten Veranstaltungen für SWR1 Sonntagmorgen rausgesucht.
1700 Jahre jüdische Geschichte, das sind meist Vorträge vor Ort. ob es um das Schicksal der sogenannten Viehjuden von Winnenden geht oder wenn der Verein Alte Synagoge Hechingen an die Aufarbeitung der NS-Verbrechen an den jüdischen Bürgern im Zollernalbkreis erinnert. Ob und was und wann in Zeiten von Corona stattfinden kann, ist die bange Frage. Das gilt für die badische Landesbühne Bruchsal, die ein Theaterstück auf Reise schickt. Jüdisches Leben nach Auschwitz, konzipiert für Jugendliche ab der 8. Klasse. Das Theater Konstanz plant ein Festival in Erinnerung an die jüdische Kinderoper Brundibar und deren Aufführungen im Konzentrationslager Theresienstadt. Mit den Ursachen und Folgen des Antisemitismus setzt sich in Stuttgart eine gemeinsame Vortragsreihe der Evangelischen Akademie Bad Boll, der Landeszentrale für politische Bildung, der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg und des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof auseinander. Und in Mannheim arbeitet die jüdische Gemeinde zusammen mit der Kunsthalle und den Reichs-Engelhorn-Museen. Es geht in diesem Jubiläumsjahr um die Vergangenheit, aber noch viel mehr um die Gegenwart und die Zukunft. Rita Althausen, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mannheim.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Wichtige ist jetzt wirklich nicht immer nach rückwärts schauen und immer nur Shoah und Vernichtung und Tod. Wir leben auch jetzt, definieren uns nicht nur durch die Vergangenheit, die ist natürlich wichtig. Und wir müssen das Gedenken aufrechterhalten. Aber wir müssen auch in der Gegenwart leben und in die Zukunft schauen.
Bismarckplatz oder besser George Floyd-Platz, wie soll er heißen? Aktivisten von Black Lives Matter würden vermutlich klar für George Floyd stimmen. Das Lindt-Museum in Stuttgart hat jetzt genau die Frage zur Diskussion gestellt. Wie mit Denkmälern und Straßennamen umgehen, wenn sie Personen der Kolonialzeit ehren? In dem Fall Bismarck. Katharina Seeburger war bei der Online-Diskussion über das schwierige Erbe von Stuttgart dabei. Dort gibt es ja nicht nur den Platz, sondern auch den Turm mit dem großen Namen.
92 Stufen führen den Stuttgarter Bismarckturm hinauf. Von dort hat man einen wunderbaren Blick über Stuttgart. Der Turm ehrt den ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck, bekannt für die Einführung der Sozialversicherungen. Doch das ist nicht alles, erklärt der Kurator der Ausstellung Schwieriges Erbe, Markus Himmelsbach.
Man kann natürlich argumentieren, dass Bismarck ja nicht wirklich für Kolonialbesitz eingetreten ist oder nicht wirklich ein Freund der Kolonialpolitik war. Nichtsdestotrotz war er genauso an der Aufteilung Afrikas beteiligt. Genauso hat er auch die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches eingeleitet. Er ist eigentlich der Begründer der deutschen Kolonialpolitik.
Wie also umgehen mit kolonialen Spuren in der Stadt? Im Jahr 2008 wurde beispielsweise die damalige Leutweinstraße in Obertürkheim in Am Weinberg umbenannt. Denn Theodor Gotthilf Leutwein hatte Anfang des 20. Jahrhunderts deutsche Truppen im heutigen Namibia befehligt. Für den Stuttgarter Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner gibt es erstmal keinen pauschalen Umgang mit solchen Bezügen auf die Kolonialzeit.
Weil es ja auch unterschiedliche Ebenen sozusagen oder unterschiedliche Namen gibt. Wenn Sie eben Leutwein nehmen, dann hat man ja in Stuttgart ganz konkret umbenannt und das ist, glaube ich, auch Konsens zu Recht. Bei Namen wie Bismarck wird es dann gleich ein bisschen komplexer, weswegen ich schon grundsätzlich erstmal auf eine Diskussion, auf einen Diskurs setzen würde und tatsächlich auch Schilder generell zu Straßennamen ist sicherlich schon mal ein guter, wichtiger erster Schritt, aber nicht der einzige.
Um die Erinnerungskultur zu koordinieren, hat die Stadt Stuttgart jetzt eine Stelle geschaffen. Gemeinsam mit Organisationen wie der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland soll ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Für Tahir Dela von der Initiative ist es wichtig, dass ein gemeinsames Problembewusstsein geschaffen wird.
Also wir müssen in die Lage versetzt werden, wirklich diese Epoche so weit zu problematisieren, dass wir dann wirklich auch offener sind für die Veränderung in dem öffentlichen Raum, in der Gesellschaft oder so. Ne? Und das ist sozusagen, glaube ich, die Aufgabe, deutlich zu machen, Geschichte mal komplett zu erzählen. Und dann sind wir in der Lage, auch wirklich Dinge einzuordnen und dann auch entsprechende Maßnahmen anzugehen.
Zum Beispiel, dass Straßen umbenannt werden, die den Begriff Moor enthalten, wie es im Sommer in Berlin entschieden wurde. Dass es immer noch Mohrenstraßen gibt oder Straßen, die nach Akteuren aus der Kolonialzeit benannt sind, ist für Tahir Dela ein Gradmesser, wie glaubwürdig Demokratie, Menschenrechte und Gleichberechtigung sind.
All diese Begrifflichkeiten oder Vorstellungen oder so finden halt nicht wirklich statt, solange solche Straßennamen immer noch den öffentlichen Raum prägen, weil die halt deutlich machen, dass halt eine Gesellschaft sich sehr homogen sieht und auch ganz klar sieht oder so, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Und das macht für mich deutlich oder so, dass es noch eine ganze Menge zu tun gibt.
Sagt Tahir Dela von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Die CDU hat einen neuen Parteivorsitzenden, Armin Laschet, gestern von der Mehrheit der Delegierten gewählt. Die saßen über ganz Deutschland verteilt an ihren PCs und haben sich bei der Wahl nicht an den Umfragewerten orientiert. Da galt Friedrich Merz nämlich als der Favorit. Wie es zu dem Ergebnis gestern kam, fasst Hauptstadtkorrespondent Volker Schafranke für SWR1 Sonntagmorgen zusammen.
Keine CDU-Mitglieder im Saal, ein reduziertes Parteitagspräsidium auf einem Podium und über 1000 Delegierte, daheim am Computer über ganz Deutschland verstreut. Generalsekretär Paul Ziemiak kommt daher am Vormittag in Berlin gleich zur Sache.
Heute der zweite Tag des volldigitalen Parteitages. Ein besonderer Tag, ein wichtiger Tag. Heute wählen wir einen neuen Bundesvorsitzenden.
15 Minuten Zeit haben Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, um für sich zu werben. 15 Minuten ohne Applaus oder Zwischenrufe, 15 Minuten sturer Blick in eine Kamera. Der NRW-Ministerpräsident beginnt und stellt klar: Ich bin euer Mann der Mitte. Ich werde das fortsetzen, was die CDU-Kanzlerin Merkel über Jahrzehnte vorbereitet hat. Das sei aber nicht ein einfaches Weiter-so.
Das Weiter-so, das wir brauchen, ist die Kontinuität des Erfolgs. Der Gegenwind ist sehr viel rauer. Die Gegenkräfte sind viel aggressiver geworden. Weiter-so erfolgreich sein heißt eben nicht alles so weitermachen wie bisher.
Im Anschluss direkt ohne Pause Friedrich Merz. Zupackender und auch ein wenig inhaltlicher als Laschet. Merz war es wichtig zu sagen, die CDU muss Führungskraft Nummer 1 in Deutschland sein und auch bleiben.
Wir sind als deutsche Christdemokraten fest entschlossen, diese nächste deutsche Bundesregierung auch wieder zu führen.
Und eines ist für Merz völlig klar, die AfD bleibt unter seiner Führung immer außen vor.
Es wird mit mir, wenn ich die Führung dieser Partei übernehme, keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
Norbert Röttgen schließt die Runde ab, wirkt nervöser als seine Vorredner. Er will klarmachen, die Partei muss weiblicher, jünger, digitaler werden.
Ich bin kein Lager. Ich möchte integrieren. Ich kann integrieren. Ich will die gesamte Partei repräsentieren.
Dann wird es spannend. Der digitale Wahlgang wird eröffnet. Nach wenigen Minuten ist das Ergebnis da. Röttgen raus, Merz bekommt von den knapp 1000 abgegebenen Stimmen 385, Armin Laschet 5 Stimmen weniger. Eine Stichwahl ist nötig.
Und so hat der Bundesparteitag entschieden. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit ist Armin Laschet gewählt.
Fast 53% für Armin Laschet. Friedrich Merz erhält etwas mehr als 47% der Stimmen. Armin Laschet ist damit der 9. Bundesvorsitzende der CDU.
Sterbehilfe, assistierter Suizid soll in evangelischen Einrichtungen möglich sein. Das fordern führende Protestanten in einem Papier. Und das wurde Anfang der Woche veröffentlicht. Auch ein Landesbischof hat sich den Forderungen angeschlossen. Die sorgen für heftige Diskussionen in der evangelischen Kirche, wie Michael Hollenbach berichtet.
Auch die evangelischen Befürworter einer Sterbehilfe betonen immer wieder die Bedeutung der Suizidprävention und der palliativen Versorgung sterbenskranker Menschen. Doch es gebe auch Sterbewillige, die so unter ihrer Situation leiden, dass sie immer wieder glaubhaft den Wunsch äußern, aus dem Leben scheiden zu wollen.
Und wir müssen uns fragen, wie wir auch in unseren Einrichtungen und als Kirche mit diesen Menschen und ihren Wünschen umgehen,
sagt Diakoniechef Ulrich Lilie.
Und ich glaube, wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass wir sagen, naja, wir reden mit denen und wir beten auch mit denen, aber den Rest überlassen wir den anderen oder eben diesen Menschen, die sich eben nicht selbst helfen können.
Das macht die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben vielleicht fordern, aber wir als Kirche haben das bisher auch als EKD abgelehnt und wir als Bethel lehnen das auch weiterhin ab.
Entgegnet Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. Mit rund 20.000 Mitarbeitenden das größte Sozialunternehmen in Europa. Die aus Schwäbisch Hall stammende Theologieprofessorin Isolde Kahle sieht das anders. Die Kirche müsse auch beim Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, die Selbstbestimmung der Menschen achten.
Dass wir gesagt haben, dass das wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung ist. Und dann muss man die aber auch respektieren. Wir finden es schwierig zu sagen, wir wissen es besser. Und wir sind hier paternalistisch quasi als Kirche, sagen wir den Menschen, was geht und was nicht.
Bei uns soll es nicht so sein, dass Suizide willkommen geheißen werden.
Beharrt Ulrich Pohl von der Diakonie Bethel.
Hier wird es keinen organisatorischen, assistierten Suizid geben.
Die Befürworter einer möglichen Sterbehilfe weisen immer wieder darauf hin, dass es in diesen Einzelfällen auch um einen Akt der Nächstenliebe gehe. Bischof Ralf Meister.
Eine gute christliche Einrichtung ist genau dann im christlichen Sinne gut, wenn sie eine Einrichtung der barmherzigen Sterbehilfe ist. Es ist doch eine Illusion zu sagen, wir werden alles tun, damit sie unter allen Umständen in jedem Fall so lange leben, wie alle medizinischen Möglichkeiten diese Lebensverlängerung eröffnen. Das ist doch keine Lebenswürde erhaltende Perspektive für das menschliche Leben.
Auf Gegenwind gestoßen ist die Initiative der Protestanten, die sich für die Option der Sterbehilfe einsetzen, auch in der katholischen Kirche. Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Ich bin sicher, dass das in katholischen Einrichtungen so nicht durchgeführt werden wird und durchgeführt werden kann, weil das zutiefst auch dem Tötungsverbot widerspricht. Und wir haben da auch immer mit der evangelischen Kirche mit einer Zunge gesprochen.
Doch selbst die evangelische Kirche spricht ja beim Thema Sterbehilfe momentan nicht mit einer Zunge. Der Bundestag will noch in diesem Jahr ein neues Gesetz über die Sterbehilfe vorlegen. Die Diskussion wird also auch in den Kirchen wohl noch an Schärfe zunehmen.
Mitten im Schnee, in der Eiseskälte draußen. Nein, nicht zum Rodeln, sondern Tag und Nacht draußen, ohne Dach überm Kopf, bei bis zu minus 15 Grad. Das muss der Horror sein für die über 2000 Geflüchteten, die nach dem Brand im bosnischen Camp Lipa versuchen, irgendwie durch den Winter zu kommen. Svetlana Magasova hat mit einem deutschen Arzt gesprochen, der ist vor Ort. Ganz in der Nähe der kroatischen Grenze versorgt er obdachlose Geflüchtete.
Inshallah, so Gott will. Diesen Ausruf hört Stefan Bethe immer wieder bei seiner Arbeit. Die meisten Geflüchteten in Bosnien wollen nach Europa. Dort dann eine Arbeit finden und Geld an ihre Familien schicken. Und nur Gott weiß, ob das klappt. Aber der junge Arzt hat schon oft ansehen müssen, wie diese Hoffnungen an der Grenze zerbrechen.
Einer war 17, der ist seit er 10 ist, aus seinem Heimatland weg und wurde an der kroatischen Grenze schon 14 Mal gepushbackt. Dass da keine ungetrübte Hoffnung da ist, ist, glaube ich, klar.
Pushbacks sind illegale Rückführungen nach Bosnien durch die kroatische Grenzpolizei. Häufig soll es dabei auch zu Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen kommen. Pushbacks? Das bestreitet die kroatische Regierung. Stefan Bethe.
Wir behandeln jeden Tag, seit ich hier bin, Menschen, die Verletzungen von diesen Pushbacks davontragen. Erst vor 4 Tagen habe ich einen Mann mit einer Nasenfraktur gesehen, der einen Schlagstock auf die Nase bekommen hat. Dann habe ich schon mehrere Menschen mit Knieverletzungen versorgt, die getreten wurden. Also das ist Teil unserer täglichen Arbeit hier.
Auch viele Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Pushbacks scharf. Die Geflüchteten sollten stattdessen die Möglichkeit bekommen, in Kroatien einen Asylantrag zu stellen. Die EU unterstützt Geflüchtete an der Außengrenze mit Hilfsgeldern, in Millionenhöhe. Bald sollen weitere 3,5 Millionen Euro fließen. Doch Stefan Bethe sieht darin keine Lösung.
Ich stelle mir dann auch immer wieder die Frage, wie lange ist es gerechtfertigt, Provisorien zu stabilisieren mit Geld, wenn eigentlich die Menschen hier einen Asylantrag in der EU stellen wollen? Wie lange ist es dann gerechtfertigt, mit Geldern irgendwelche unlebenswerten Camps besser auszustatten?
Doch eine Einigung über eine einheitliche EU-Asylpolitik gibt es bislang noch nicht. Auch in Bosnien kommen lokale Behörden, Politiker und Organisationen zu keinem Konsens. Stefan Bethe befürchtet, dass in Grundsatzdiskussionen die akute Lage der Geflüchteten vergessen wird.
Es gibt einfach manche Situationen hier, da weiß man, das läuft irgendwann medizinisch auf den Tod hinaus. Und dann hat sich das Problem ja irgendwie auf schrecklichste Weise auch gelöst.
Das Ziel sieht der junge Arzt darin, die Lebensbedingungen der Menschen so schnell wie möglich zu verbessern. Bei seinen Einsätzen hat er nämlich gelernt, dass die Hoffnung des einen auch Verantwortung des anderen bedeutet.
Vielleicht haben es manche gerade schon nachgeschaut. Kumbh Mela, die größte hinduistische Pilgerreise in Indien, hat die Woche begonnen. Bis Ende April werden dafür Millionen Gläubige zum Ganges strömen, um im heiligen Fluss zu baden. Und das in Corona-Zeiten. Südostasien-Korrespondent Bernd Musch-Borowska mit ersten Eindrücken von vor Ort.
Am Ufer des Ganges in Haridwar herrscht dichtes Gedränge. Der spirituelle Ort im indischen Bundesstaat Uttarakhand ist in diesem Jahr das Ziel der Kumbh Mela, der größten Pilgerreise der Hindus. Millionen Gläubige, darunter auch Sadhus, Hindu-Priester und selbsternannte Heilige, werden in den kommenden Wochen aus ganz Indien nach Haridwar kommen, um ein Bad im Ganges zu nehmen, dem heiligen Fluss der Hindus. Jitender, ein junger Mann aus dem Norden Indiens, stürzt sich in das Wasser, das hier südlich von Rishikesh am Fuße des Himalaya noch viel sauberer ist als weiter unten, aber kalt um diese Jahreszeit. Ich bin hier im Schoß von Mutter Ganga. Mir kann nichts mehr passieren. Mutter Ganga wird uns Hindus beschützen, auch vor Corona. Die Pandemie überschattet die rituelle Pilgerreise. Abgesagt wurde sie jedoch nicht. Der gesamte Uferbereich wurde in farbig gekennzeichnete Zonen eingeteilt, um für ein wenig Abstand in der riesigen Menschenmenge zu sorgen. Für einen Sprung in das heilige Wasser musste man sich online anmelden. Überwachungskameras sollen dafür sorgen, dass die Zahl der Pilger die genehmigte Höchstzahl nicht überschreitet. Teilnehmer der diesjährigen Kumbh Mela mussten einen Corona-Schnelltest machen und an den Zugängen zum Gangesufer gibt es Temperaturmessstellen.
There is some kind of like
Ein wenig Sorge vor dem Virus habe sie schon, sagt Mauli, eine junge Frau, die aus Delhi angereist ist. Denn in Indien hielten sich viele Leute nicht an die Abstandsregeln und die Maskenvorschrift. Aber das heilige Wasser des Ganges heile alles. Wenn sie Corona bekomme, dann müsse sie nur in das Wasser springen und alles werde wieder gut. Normalerweise findet die Kumbh Mela alle 12 Jahre statt. Mit kleineren Pilgerreisen in den Jahren dazwischen. Doch in diesem Jahr, 11 Jahre nach dem letzten Krugfest, stehen die Sterne besonders günstig, was für Hindus eine große Rolle spielt. Immer wieder gibt es Durchsagen, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Doch im Gedränge der Gläubigen geht das völlig unter. Bis Ende April gibt es eine ganze Reihe von religiösen Festtagen im Rahmen der Kumbh Mela. Ob die sich über 3 Monate hinziehende religiöse Massenveranstaltung, die ohnehin hohen Infektionszahlen in Indien weiter in die Höhe treibt, wird sich erst nach dem Ende der Pilgerreise konkretisieren.
Jetzt aber schnell weg damit. Weihnachtsbäume ade. In Tübingen habe ich gestern noch einzelne auf dem Gehweg gesehen, fein säuberlich am Gartenzaun angelehnt, damit ja niemand drüber stolpert. In Leimen, da sah es die Woche anders aus. Und das hat für großen Ärger gesorgt. Harald Bürk hat sich in Leimen umgehört.
Zurzeit heißt es für viele Weihnachtsbäume in Leimen Endstation Straßenrand. Dort stapeln sie sich auf den Gehwegen. Nur welche von den Nadelbäumen vorschriftsmäßig bei der Abfallgesellschaft AVR in Leimen auch kostenpflichtig angemeldet sind und welche Bäume von geizigen Mitbürgern einfach dazugelegt wurden, das lässt sich kaum feststellen. Und so etwas ärgert so manchen rechtschaffenen Leimener. Der Blutdruck steigt.
Weil sie zu faul sind, die schmeißen es vor die Tür. Hauptsache in ihrer Wohnung ist wieder alles normal und dann ist das für die erledigt. Soll es sich die Allgemeinheit drum kümmern.
Die Leute legen es einfach hin und denken, naja, irgendjemand räumt schon ab. Ist natürlich auch eine Charaktersache.
Also, dass die das nicht mitkriegen, dass das nicht geholt wird, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Das ist gedankenlos. Die denken nicht an die anderen Leute.
Immerhin scheinen diejenigen, die ihren Baum einfach umsonst loswerden wollen, ein schlechtes Gewissen zu plagen. Sie entsorgen ihren Christbaum diskret, meist im Dunkeln, und es ist schwer, jemanden auf frischer Tat zu ertappen.
Also ich schlafe nachts und die warten dann, bis alles schläft, und dann legen sie es raus.
Also noch keiner bei erwischt?
Nein.
Dem tät ich aber die Mahnung pfeifen. Dem tät ich froh, ob er noch ganz gebacken ist.
Von einem Aufeinandertreffen zwischen heimlichen Christbaumentsorgern und aufgebrachten Nachbarn ist in Leimen bislang nichts bekannt. Die Polizei musste noch nicht einschreiten. Allerdings, die Gemüter sind aufgewühlt und das Unverständnis ist groß bei den ordentlichen Leimenern.
Es kostet 9 Euro, wenn sie selber bringen, und 15 Euro, wenn es abgeholt wird. Ich denke, denn ist es einfach zu teuer. Wobei die Weihnachtsbäume dieses Jahr sowieso sehr teuer waren. Also ich denke, dann kann ich die Rechnung auch bezahlen, oder?
Die Gemeindeverwaltung jedenfalls ist ratlos. Sie appelliert zwar an das bürgerliche Pflichtgefühl, sagt Stadtsprecher Michael Ulrich. Tatsache ist aber auch, die Christbaumsünder in Leimen könnten mit ihrer Undercover-Taktik durchkommen. Denn die Müllabfuhr von der Abfallgesellschaft AVR wird es wohl schon richten.
Ich kann es nicht ausschließen, dass der Trittbrettfahrer gewinnt. Also von daher, die AVR wird natürlich, wenn es angemeldet ist, wird sie den Baum mitnehmen. So wie ich die kulante AVR kenne und einschätze, werden die also auch einen zweiten Baum sicherlich mitnehmen, wenn es sich nicht gerade um eine 4 Meter Nordlandtanne handelt.
Überraschung! Es ist wieder keine Frau geworden. Die neue Spitze der evangelischen Landeskirche im Rheinland heißt Thorsten Latzel. Gleich im ersten Wahlgang hatte er die Mehrheit vom Online-Kirchenparlament auf seiner Seite. Damit hatten im Vorfeld die wenigsten gerechnet. Denn anders als sein Vorgänger kommt er nicht aus dem Gebiet der Landeskirche. Claudia Barthe hat mit dem neuen Präses gesprochen, direkt nach seiner Wahl.
Per Videokonferenz stimmte die Synode über ihren künftigen Präses ab und entschied sich überraschend schnell und mit großem Vorsprung für Thorsten Latzel.
Das ist ein bisschen fast wie Weihnachten. Da kommt ganz viel Neues auf mich zu, viele Menschen kennenlernen. Ich freue mich, weil die Rheinische Kirche wirklich quirlig ist, da ist viel Leben drin, da sind Menschen, die was verändern wollen, die von der Basis her denken.
Dass der künftige Präses von außen kommt, könnte ein Zeichen für Aufbruchsstimmung innerhalb der Synode sein. Auch in der evangelischen Kirche im Rheinland schrumpfen die Gemeinden weiter und die Mitglieder werden immer älter. Reformprozesse stehen an. Erfahrungen damit hat Thorsten Latzel. Die evangelische Akademie in Frankfurt hat er als Direktor komplett umstrukturiert. Davor war er in der evangelischen Kirche in Deutschland für das Projektbüro Reformprozess verantwortlich. Als Präses möchte er vor allem die Kirchenmitglieder wieder im Alter zwischen 20 und 40 Jahren verstärkt an die Kirche binden.
Das ist die Altersgruppe mit der größten Kirchenaustrittsneigung. Das sind zugleich Menschen, die sehr wichtig sind, in der Familie den Glauben weiterzugeben, an die nächste Generation, die Kinder taufen zu lassen.
Diesen Menschen möchte er mehr Raum geben, sie zum Beispiel als Laienprediger auf die Kanzeln holen oder ihnen Möglichkeiten bieten, sich frei einzubringen. Um zu erfahren, was sie sich konkret von der Kirche wünschen, würde er auch zu ihnen nach Hause gehen.
Das machen wir auch bei anderen Altersgruppen, etwa wenn Menschen 75 werden. Warum also nicht junge Menschen besuchen? Und es muss ja nicht einfach immer nur der Sonntagsgottesdienst sein, sondern es gibt ja auch andere Formen, etwa mit Kloster auf Zeit, mit Pilgern.
Thorsten Latzel ist in der evangelischen Jugendarbeit groß geworden, die ihn stark prägte. Genau wie seinen älteren Bruder und seine ältere Schwester. Die Eltern, ein Werkzeugmacher und eine Sparkassenangestellte, hatten nichts dagegen, dass sich alle ihre drei Kinder für den Pfarrberuf entschieden. Sein Bruder, der Bremer Pastor Olaf Latzel, wurde erst vor kurzem wegen seiner homophoben Äußerungen vom Amtsgericht Bremen verurteilt. Von ihm distanziert sich Thorsten Latzel inhaltlich deutlich.
Mein Bruder ist mein Bruder und ich bin ich. Uns beide trennen theologisch Welten. Meine Aufgabe ist es jetzt nicht öffentlich, als Bruder über ein anderes Mitglied der Familie etwas zu sagen. Aber Sie können sich sicher sein, dass ich für eine offene Gesellschaft eintrete. Homosexualität ist bei uns in Frankfurt so normal wie Kaugummi kauen, das ist keine Frage.
Als Leiter der Evangelischen Akademie Frankfurt hat er mit seinen Stellungnahmen zu politischen Entwicklungen auch schon mit Hasskommentaren zu tun gehabt. Die sozialen Medien sind für Thorsten Latzel ein Ort, an dem man viele Menschen sehr direkt erreichen kann.
Da kriegen wir manchmal sehr böse Rückmeldungen drauf, sehr verletzende. Und ich rufe dann durchaus Menschen einfach an, dass ich sage wirklich so, wissen Sie eigentlich, dass ich hier anderen Menschen schreibe? Und dann kommt man häufig in einen anderen Austausch. Das klappt auch nicht immer, aber ich halte das für wichtig.
Das sind Erfahrungen, die er einbringen will in sein neues Amt und in die Aufgaben, die nun vor ihm liegen.
Das Christentum zieht nach Afrika und Asien um. Schon gewusst? Anders als hier sagen dort nämlich immer mehr Menschen, ja, ich bin Christ. Und damit bringen sie sich in Gefahr. Das zeigt der aktuelle Weltverfolgungsindex, den die Hilfsorganisation Open Doors diese Woche veröffentlicht hat. Die Zahlen für 2020, erschreckend. Laut Open Doors sollen weltweit rund 309 Millionen Christen, Zitat, in einem sehr hohen bis extremen Maß verfolgt und diskriminiert worden sein. Deutlich mehr als in den Jahren davor. Um die Zahlen besser einordnen zu können, wollte ich von Ulrich Pick von der SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft wissen, haben Christenverfolgungen wirklich zugenommen?
Also, dass die Christenverfolgung und die Repression gegenüber Christen zugenommen hat, das belegen auch andere Organisationen, beispielsweise Kirche in Not oder Missio. Und man kann das auch gut ablesen an einigen Ländern, beispielsweise an Indien. Dort regiert momentan ein Präsident, der einen Hindu-Nationalismus propagiert. Und das hat zur Folge, dass religiöse Minderheiten, vor allem auch die Christen, darunter zu leiden haben, Repressionen einzustecken haben. Wir können nach Nigeria gucken, wo die Organisation Boko Haram, eine gewalttätige islamistische Organisation, immer noch ihr Unwesen treibt. Sie hat vor Weihnachten einige Dutzend Kinder entführt. Und wenn man in den Nahen Osten guckt, gibt es dort immer noch seit Jahren bereits einen großen Exodus, sodass man wirklich klagen muss, dass die Christen aus ihrer Heimatregion eigentlich rausgehen. Allerdings muss man natürlich gucken, wenn man das Thema anschaut, worüber sprechen wir? Sprechen wir über Diskriminierung? Sprechen wir über Repression? Oder sprechen wir wirklich von Verfolgung? Und was verstehen wir eigentlich unter Verfolgung?
Und was versteht Open Doors konkret unter Verfolgung, wenn Sie von Verfolgung sprechen?
Open Doors sagt in ihren Unterlagen, wir verstehen eher das Ganze in einer theologischen als in einer soziologischen oder juristischen Definition. Das ist natürlich problematisch. Das Ganze ist ja eine soziologische und juristische Angelegenheit. Inwieweit Verfolgung theologisch angegangen werden will und kann, muss man wirklich gucken. Ich bin auf ein anderes Zitat auch noch gestoßen. Da heißt es, unter Verfolgung verstehen wir, Zitat, jegliche Art von erlebter Anfeindung aufgrund der Identifikation mit Christus. Und wenn man dann weiterliest, heißt es, diese Feindseligkeiten umfassen nicht nur feindselige Haltungen, sondern auch Worte, Handlungen gegenüber Christen. Und da wird es dann schon ein bisschen problematisch, denke ich. Das heißt nämlich letztendlich, können auch verbale Auseinandersetzungen ja zu einem Teil der Christenverfolgung gezählt werden. Und das ist natürlich ein sehr, sehr weiter Begriff.
Heißt es dann, dass Open Doors die Zahlen der verfolgten Christen verschlimmert?
Das kann man zum Teil sagen, zum Teil nicht. Jedenfalls, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Zahlen bei Open Doors wesentlich quantitativ größer ausfallen als bei allen anderen Organisationen. Und vieles, was sie belegen und anführen, ist doch schwierig nachzuvollziehen und zu belegen, was nicht heißt, dass es keine Christenverfolgung gibt und keine Repressionen gegen Christen. Aber ob diese Zahlen wirklich angemessen sind, da muss man meiner Ansicht nach schon ein Fragezeichen dran machen. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. In Iran, wo ja auch Christen einen schweren Stand haben, sprechen sie aufgrund einer Online-Umfrage einer Universität aus Holland, wozu sie keine Quellen geben, wer dort gefragt worden ist und wer Antwort gegeben hat, dass es 1,5% Christen in Iran gibt. Das ist bei 80 Millionen Einwohnern ungefähr 1,2 Millionen. Das ist eine ganz andere Angabe, als sie in allen anderen Quellen finden. In anderen Quellen heißt es, es sind 0,3 bis 0,5% Christen, das heißt 300 bis 500.000 etwa. Da wird also mit einer viel, viel höheren Zahl operiert. Und da muss man wirklich ein Fragezeichen dran machen. Stimmen diese Zahlen oder ist es wirklich aufgrund dieses weiten Verfolgungsbegriffes auch und dieses großen Engagements etwas, wo man sich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnt?
Was heißt das jetzt für den Weltverfolgungsindex, dem dann besser nicht trauen?
Das ist schwierig, muss man wirklich sagen. Denn ich sag's noch einmal, es gibt Verfolgung, es gibt Repression und es gibt Drangsal gegenüber Christen. Davon beißt keine Maus einen Faden ab. Das ist das eine. Und dennoch muss man sich fragen, wenn man diese hohen Zahlen präsentiert, die wirklich deutlich höher liegen als bei anderen christlichen Organisationen, ob man der Sache wirklich einen Dienst tut, wenn man das wirklich so scharf formuliert. Mir fällt in diesem Zusammenhang oft ein, wie der türkische Präsident Erdogan, der sich ja als Anwalt der Muslime gibt, immer wieder darauf hinweist, dass es wohl im Westen Muslimverfolgung gibt. Er meint damit, dass hier auch Muslime, und was ja auch stimmt, immer wieder mal diskriminiert werden. Aber wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, da muss man doch wirklich sagen, tut es der Sache wirklich einen Gefallen oder überzieht man und erntet man nicht letztlich Kopfschütteln?
Mein Kollege Ulrich Pick war das mit Einschätzungen zu den aktuellen Zahlen des Weltverfolgungsindex von Open Doors. Seit gestern Mittag ist es klar, Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wird neuer Parteivorsitzender der CDU. Er hat sich gegen die beiden anderen Kandidaten Norbert Röttgen und Friedrich Merz durchgesetzt.
Ich danke zunächst für das große Vertrauen. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mit diesem Amt verbunden ist.
So klingt einer, der es verdient hat, die CDU-Partei zu führen, meint Berlin-Korrespondentin Franka Welz. Sie findet es richtig, dass Friedrich Merz die Wahl verloren hat.
Die CDU sollte ihren Delegierten wirklich dankbar sein. Friedrich Merz wäre die schlechteste Wahl für den CDU-Vorsitz gewesen. Bewiesen hat er das am Samstag selbst, und zwar eindrucksvoll. Der Parteitag war noch nicht zu Ende, da meldete die Nachrichtenagentur Reuters, Merz habe dem designierten Parteivorsitzenden Laschet angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen. Die jetzige Bundesregierung, nicht etwa eine künftige. Wer so agiert, zeigt, worum es ihm geht. Um Macht, um das eigene persönliche Fortkommen. Wer so agiert, zeigt, was all die Beteuerungen, es gehe nicht um seine Person, waren. Lippenbekenntnisse. Wer so agiert, zeigt, was von seinem Bekenntnis zu Teamplay und Zusammenarbeit zu halten ist. Nichts. Die CDU kann sich also glücklich schätzen, dass sie sich nicht einen derartigen menschlichen Querschläger an die Spitze gesetzt hat. Denn wie will jemand ernsthaft eine derart in sich zerrissene Partei zusammenführen, dem offenbar das eigene Ego den Blick auf alles andere verstellt? Nein, vor diesem Hintergrund war Armin Laschet, wenn auch nicht die aufregendste, aber auf jeden Fall die bessere Wahl. Als hätte er geahnt, was später passieren würde, sagte Laschet in seiner Bewerbungsrede, die CDU und das Deutschland, das er vor Augen habe, brauche keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Mannschaftskapitän, der führt und zusammenführt. Er kann diese Rolle ausfüllen, Friedrich Merz dagegen nicht. Und wenn die CDU am Ende tatsächlich den Kanzlerkandidaten der Union stellen sollte und womöglich damit auch den nächsten Bundeskanzler, dann kann nicht nur die Partei ihren Delegierten dankbar sein, sondern gleich das ganze Land.
Ein Kommentar von Franka Welz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Aber so richtig schön wird der Tag ja erst, wenn man Freunde und Familie mal wieder sehen kann und sie auch mal kräftig drücken kann. Social Distancing und Abstand halten ist aber angesagt. Das fällt echt schwer. Warum? Naja, weil wir sie eben gerne drücken wollen würden und weil das Bedürfnis nach Nähe angeboren ist. Wir brauchen Berührung, um gesund zu bleiben. Das erklärt Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Schon gleich nach der Geburt haben Babys einen gut entwickelten Tastsinn. Augen, Ohren und Nase funktionieren zu der Zeit noch sehr viel schlechter. Berührung ist also gewissermaßen unsere erste Sprache. Kein Wunder, denn die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen. Rund 2 Quadratmeter misst die Oberfläche bei Erwachsenen. Doch nicht nur in der Haut, auch in Muskeln, Sehnen und Haaren sitzen tastsensible Rezeptoren. Insgesamt sind es rund 900 Millionen. Eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung von Berührungsreizen spielen sogenannte CT-Fasern. Sie reagieren auf Streicheleinheiten. Besonders viele sitzen an Rücken und Schulter. Und zwar genau dort, wo wir mit der eigenen Hand gar nicht hinkommen. Bei positiven Berührungen schüttet der Körper das Bindungshormon Oxytocin und das Glückshormon Serotonin aus. Beide gelten auch als Motoren der geistigen und emotionalen Entwicklung. Die fatalen Folgen von Berührungsmangel haben schon in den 1950er Jahren Versuche mit neugeborenen Rhesusäffchen gezeigt. Komplett isolierte Affenbabys entwickelten sich verzögert und zeigten deutliche Verhaltensstörungen. Besser ging es ihnen, wenn sie zumindest eine Affenpuppe aus Stoff zum Kuscheln hatten. In unserem Alltag wirken sich schon flüchtige Berührungen deutlich aus, oft ohne, dass wir es merken. Wir geben zum Beispiel mehr Trinkgeld, wenn die Kellnerin uns kurz berührt. Bei Studierenden vor einer Prüfung sinken Stresslevel und Blutdruck, wenn jemand ihnen einen Moment die Hand auf die Schulter legt. Und Patienten nehmen zuverlässiger ihre Antibiotika, wenn der Arzt sie bei der Verordnung am Arm berührt. Übrigens wirkt das Streicheln eines geliebten Haustiers genauso positiv wie eine Umarmung unter Menschen. Und selbst plüschbesetzte Roboter können Entspannung und Freude auslösen. In japanischen Altenheimen ist die interaktive Roboter-Robbe Paro bei dementen Patienten besonders beliebt.
Vom Run auf Plüschroboter bei uns habe ich noch nichts gehört, aber Haustiere scheinen laut Deutschem Tierschutzbund zu boomen. Was das Abstandhalten und fehlende Händeschütteln mit uns auf Dauer machen Unser Thema nach zwei Hits und online unter der Sendung von heute SWR1 Sonntagmorgen. Abstand halten. Das habe ich richtig tief verinnerlicht. Beim Filmschauen merke ich das zum Beispiel. Da erschrecke ich immer wieder kurz und denke, boah, nicht so viele Menschen auf einem Haufen. Und was? Die geben sich die Hand? Was das mit uns macht, wenn wir uns nicht mehr die Hand geben und uns nicht mehr umarmen? Darüber habe ich mit Rebecca Böhme gesprochen. Sie ist Neurowissenschaftlerin. In ihrem Buch beschreibt sie, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Bei ihr zu Hause wird entsprechend viel gekuschelt, auch in Corona-Zeiten.
Naja, ich lebe ja also mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Das heißt also, die Kinder kriegen auch jede Nacht bei uns ins Bett. Also insofern mangelt es mir eigentlich nicht am Kuscheln, eben weil ich diese Menschen habe, denen ich zusammenlebe, die mir nahestehen.
Warum sagen Sie so klar, dass Nähe und Berührung so wichtig sind für uns Menschen?
Weil es eben wirklich so ist. Und ich denke, das ist tatsächlich auch eine Sache, die jetzt die Menschen deutlich zu spüren bekommen. Also ich glaube, vor Corona war es vielen Menschen eigentlich gar nicht so klar, welche Rolle Berührung für uns spielt. Also natürlich, nun, wenn man ganz frisch verliebt ist, dann merkt man vielleicht mal, oh, der andere hat mich angefasst, das ist jetzt was ganz Besonderes. Aber ansonsten denkt man ja gar nicht so richtig drüber nach oder hat man vor Corona nicht richtig darüber nachgedacht. Und ich denke, jetzt durch die Beschränkungen, da wird es einem erst richtig bewusst, welche unglaublich wichtige Rolle das spielt. Also eben nicht nur unbedingt in den Beziehungen mit Menschen, denen wir ganz nahe sind, also unserem Partner, unseren Kindern, die, mit denen wir uns ja auch jetzt nach wie vor anfassen dürfen, aber in Freundschaften und zum Beispiel vielleicht mit den älteren Eltern, die eben woanders einsam leben, die man unbedingt gerne mal wieder in den Arm nehmen möchte.
Und warum ist körperliche Nähe so wichtig, also gerade auch für unser Gehirn?
Für unser Gehirn, für unser Körper, für unser allgemeines Wohlergehen ist es wichtig. Also die Nähe zu anderen Menschen, die gibt uns erstmal ein Gefühl von Sicherheit. Wir wissen, da sind andere da, die sich um uns kümmern können, die uns unterstützen. Wir sind nicht alleine. Dann ist es natürlich so, dass Berührung mit Menschen, die uns nahestehen, uns ganz viel gibt. Es schafft die Bindung, es verstärkt die Beziehung mit diesen Menschen, die uns nahestehen. Hat weitreichende Konsequenzen für unser allgemeines Wohlergehen, also auch unsere Gesundheit. Zum Beispiel stärken Berührungen unser Immunsystem oder reduzieren den Stress, den wir erleben, so im allgemeinen Alltag. Also es hat wirklich viele weitreichende Konsequenzen für unseren Alltag, wenn wir berührt werden.
Wenn Sie die Konsequenzen ansprechen, welche langfristigen Folgen hat es denn, wenn wir gerade mehr auf Abstand sind und Nähe nur noch sehr begrenzt zulassen?
Ich denke, die ersten Folgen, die sich bemerkbar machen, sind Folgen auf unsere Beziehungen eigentlich hin. Also eben Freunde zum Beispiel. Das trägt eben doch zur Beziehung bei, wenn man jemanden umarmen kann zur Begrüßung oder wenn man zum Beispiel gerade irgendwie ein Gespräch hatte, vielleicht auch über irgendwas bisschen tiefergehendes, etwas Emotionales, wenn man den anderen da jetzt nicht umarmen kann. Das merkt man richtig. Und es ist eben so, dass Berührungen eigentlich Beziehungen stärken, dass sie die Bindung zwischen zwei Menschen stärken. Das heißt also, wenn wir uns jetzt nicht berühren können, dann wird es letztendlich doch eben zu einer größeren Distanz führen, auch in guten Freundschaften.
Wenn wir mal auf die Menschen schauen, die allein leben, weil sie keine Familie haben, keinen Partner oder auch ältere Menschen, die jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr festgedrückt wurden, das ist doch ein Drama, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Das kann man schon ein Drama nennen, denke ich. Letztendlich führt es dazu, dass Menschen sich wirklich vereinsamt und isoliert fühlen. Da kann man ja jetzt eigentlich auch leicht an den nächsten Schritt gehen und sagen, es ist ja bekannt, dass Einsamkeit an sich ein Gesundheitsrisiko ist. Und ich meine, wir können das ja so ein bisschen erklären jetzt in dem Zusammenhang, als dass wir sagen können, naja, also es ist eben so, dass Berührung und Nähe von anderen Menschen dazu führen, dass wir zum Beispiel mit Stress besser umgehen können. Also wir wissen, dass eine liebevolle Umarmung von jemandem auch dazu führt, dass zum Beispiel weniger Stresshormon, also das Cortisol, das ist ja dieses bekannte Stresshormon, weniger davon im Körper unterwegs ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben gerade für Menschen, die jetzt lange isoliert waren, dazu führt, dass einfach Depressionen, Einsamkeitsgefühle zunehmen.
Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft schauen in unserer Gesellschaft, hat das dann Folgen, dass wir immer auf Abstand sind, uns die Hand nicht reichen, eher die Faust wählen? Geht da was verloren? Werden wir kälter zueinander?
Ich denke, es wird ganz spannend sein zu sehen, wie es weitergeht, wenn jetzt die Gefahr der Infektion gebannt ist. Weil man könnte sich eigentlich beide Szenarien vorstellen. Ja? Also es könnte einerseits sein, dass eben diese Angst weiterhin anhält und eben auch diese neuen Rituale jetzt etabliert sind und man bleibt jetzt dabei, dass man also eben sich nicht die Hand schüttelt zur Begrüßung, sich nicht umarmt und dass man auch diese Furcht vor Nähe eigentlich vielleicht beibehält. Aber ich könnte mir auch das andere Szenario vorstellen, dass die Menschen sich jetzt erinnern, so, ja, wie gerne wollte ich denn jetzt mal wieder meine Freunde umarmen oder eben auf ein Konzert gehen, in der Disco tanzen, irgendwie eng mit fremden Menschen zusammen sein. Es könnte also genau in die andere Richtung auch gehen, dass die Menschen sich dann erst so richtig ausgelassen ausleben, wenn sie wieder dürfen.
Haufenweise Kuschelpartys oder Furcht vor Nähe. Beides möglich nach Corona, sagt die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme. Ihr Buch Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist, ist im Beck Verlag erschienen. Menschen, die alleine leben, rät sie übrigens, ein warmes Bad zu nehmen oder sich viel draußen zu bewegen, um den eigenen Körper mal wieder so richtig zu spüren. Was auch immer Sie heute machen, lassen Sie es sich gut gehen. Das war der Sonntagmorgen in SWR1. Ich bin Magdalena Knöller. Tschüss!